sind versorgt. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich kannte sie beide, die Zwillinge, nennen wir sie mal Andreas und Carsten. Schon als kleine Knirpse haben die gern gegessen, hatten immer Hunger. Und einmal, als die Familie im Restaurant war, dauerte es dem einen Zwilling zu lange, dem Andreas, bis das Essen serviert wurde. Er schlich in die Küche, lächelte die Köchin an und kam prompt mit einer Bockwurst zurück. Als sein Zwillingsbruder das sah, der Carsten, da hielt es den nicht länger auf seinem Stuhl, der raste auch in die Küche, der lächelte auch die Köchin an und die Köchin lächelte aber nicht zurück, sondern dachte, was hat der für einen Hunger? Sie musste erst überzeugt werden, dass dieser zweite Hunger leider noch keine Bockwurst hatte. Und sie glaubte es erst, als die Zwillingsbrüder nebeneinander standen. Das war dann der Beweis. Kein Wunder, waren sie doch zum Verwechseln ähnlich. Zum Verwechseln ähnlich sind auch die beiden Häuser, mit denen der Herr Jesus seine Bergpredigt abschließt. Zum Verwechseln ähnlich. Beinahe Zwillingshäuser, von außen jedenfalls. Diese Beispielgeschichte gehört wahrscheinlich zu den bekanntesten der Bibel überhaupt. Sie ist so einfach und klar, dass ein kleines Kind sie nacherzählen kann. Es gibt auch ein sehr schönes Kinderlied dazu. Das können wir auch mal singen demnächst. Und doch ist sie besonders ernst. Wir wollen hören, was der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 7, 24 bis 27. Nachdem wir letzten Sonntag die Verse 21 bis 23 behandelt haben, wollen wir uns heute zum Abschluss den Versen 24 bis 27 zuwenden. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein. Und sein Fall war sehr groß. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, lass uns deine Worte richtig verstehen und auf unser persönliches Leben anwenden. Amen. Jesus malt hier schwarz-weiß. Und trotzdem heißt unser Thema zum Verwechseln ähnlich. Denn so deutlich am Ende jeder Mann den Unterschied zwischen den beiden Häusern sehen kann, so leicht kann man vor dem Sturm den Unterschied übersehen. Und das macht die Sache so spannend. Wir müssen also fragen, woran liegt es, dass das eine Haus am Ende zusammenkracht und das andere am Ende feststehen bleibt? Obwohl sie doch zum Verwechseln ähnlich sind. Natürlich geht es dem Herrn Jesus nicht um Häuser, sondern um Menschen. Es geht nicht um unseren Eigenheimbau, sondern unseren Lebensbau. Zwei verschiedene Arten von Menschen hat unser Herr hier im Blick. Und wir müssen jetzt fragen, welche meint er? Wir müssen uns diese beiden Lebenshäuser jetzt also sehr genau ansehen, diese beiden Menschen, diese beiden Bauweisen und sie miteinander vergleichen. Und wir müssen erstens fragen, was haben sie gemeinsam, was ist gleich? Das ist die erste Frage, was ist gleich? Und die zweite Frage, was ist unterschiedlich? Und die dritte Frage heißt dann am Ende, wo steht mein Haus? Wo liegt der springende Punkt für mein Leben? Erstens also, was ist gleich an diesen beiden Häusern? Auf den ersten Blick, wenn man das Endergebnis nicht kennt, sind diese beiden Häuser sich ganz, ganz nahe. Das übersehen wir meistens, weil wir immer schon die Geschichte kennen und weil wir wissen, wie die Sache ausgeht. Aber versetzen Sie sich mal an einen schönen Sommertag, 10 Tage vor dem Sturm. Da würden Sie nichts merken von Unterschieden. Und wir wollen jetzt erstmal sehen, was gleich ist. Die beiden kennen den Weg zur Rettung. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört. Sie hören sie beide. Sie hören beide Gottes Wort. Also da ist nicht auf der einen Seite ein Christ und auf der anderen Seite ein Atheist oder ein Moslem, sondern sie hören beide Gottes Wort. Sie gehen zur selben Gemeinde, sie hören dieselben Predigten. Sie sind vielleicht sogar im selben Jahrgang konfirmiert oder aus dem Religionsunterricht entlassen worden. Haben denselben Jugendkreis besucht, wurden vom selben Pastor getraut, arbeiten vielleicht sogar in derselben Gemeindegruppe mit. Sie kennen den Weg zur Rettung, sie hören Gottes Wort. Und sie haben denselben Wunsch, nämlich ein sicheres Lebenshaus. Sie wollen inneren Frieden, Trost, Vergebung ihrer Schuld. Sie suchen Orientierung für ihre Lebensfragen. Sie suchen Sinn für ihr Leben. Sie wollen in den Himmel kommen und ewiges Leben haben. Und sie haben dieselbe Erwartung. Sie rechnen beide damit, dass ihr Haus gut und sicher ist. Sie rechnen beide damit, dass sie gut und solide gebaut haben. Deswegen ziehen sie ja mit Sack und Pack und mit ihrer ganzen Familie da jeweils ein. Sie sind überzeugt, dass sie Christen sind. Sie sind beide überzeugt, dass ihr Lebensweg in die richtige Richtung führt. Sie sind innerlich zufrieden. Sie fühlen sich religiös gut versorgt. Sie scheinen sich erfolgreich für Gott und für seine Gemeinde einzusetzen. Sie haben dieselbe Erwartung und sie bauen offensichtlich auch in derselben Wohngegend. Die beiden Häuser sind nämlich denselben Wetterbedingungen ausgesetzt. Als nun ein Sturm kam, heißt es. Und es ist der Sturm in Vers 25 und der Sturm in Vers 27. Das heißt, sie leben beide unter denselben äußeren Umständen. Dieselbe Nationalität, dieselbe Kultur, dieselben gesellschaftlichen Strömungen, derselbe Zeitgeist, dieselben Fernsehprogramme, dieselben Zeitungen sind um sie herum als Beeinflussungsfaktoren aufgebaut. Sie leiden an den gleichen Krankheiten und haben manchmal vielleicht die gleichen Geldsorgen. Aber das Unwetter, von dem der Herr Jesus hier spricht, meint noch mehr als die äußeren Umstände. Es ist nämlich ein Bild für das Endgericht Gottes. Das können Sie etwa in Hesekiel 13 sehen, Versen 10 bis 13, wo Gott deutlich dieses Unwetter, diesen Sturm benutzt als ein Bild für sein Gericht. Und das ist auch die letzte Bedeutung, die der Sturm hier hat in diesem Gleichnis von Jesus. Sein Gericht. Das heißt, beide Lebenshäuser müssen demselben Test standhalten, demselben letzten Machtwort Gottes. Es ist dem Menschen gesetzt, sagt der Hebräerbrief, Vers 29, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Das heißt, beide Menschen werden ihr Leben einer letzten Beurteilung durch Gott aussetzen müssen. Und sie haben nicht nur dieselbe Wohngegend, sondern sie bauen eigentlich auch dasselbe Modell von Haus. Sie bauen mit der Firma Christlicher Wohnungsbau. Jesus vergleicht hier nicht Bruchbude und Palast. Die Bruchbude kracht ein, der Palast bleibt stehen. Jesus vergleicht hier nicht Campingzelt und Luftschutzbunker, sondern der einzige Unterschied liegt im Fundament. Das werden wir gleich noch sehen. Das heißt, beide bauen ihr Leben von außen betrachtet gleich auf. Beide lesen dieselbe Bibel, sie beten bei Tisch, sie spenden für christliche Zwecke, sie sind treue Eheleute, engagierte Eltern. Das ist alles ziemlich gleich. Das heißt, auf den ersten Blick bei oberflächlicher Betrachtungsweise sind die Häuser nahezu deckungsgleich. Das ist das eigentlich Spannende an diesem Gleichnis. Am Tag vor dem Sturm kann man von den beiden Häusern ein Foto machen und auf dem Foto wird man den Unterschied kaum finden. So wie wir das eben auch gehört haben, bei den beiden Gruppen der jungen Frauen, die einen waren töricht, die anderen waren klug und doch brach der Unterschied erst in allerletzter Sekunde auf, für jeden sichtbar. Sie kennen das vielleicht aus Rätselheften, so Suchbilder. Das machen die Kinder gern. Da haben wir zwei Bilder, die die gleiche Szene zeigen. Zum Beispiel Kinder auf dem Spielplatz. Und die sind zum Verwechseln ähnlich. Es sind nur so minimale Unterschiede. Da fehlt mal ein Zipfel auf der Mütze oder ein Punkt auf dem Ball. Das sieht man kaum. Da muss man schon ganz genau hinschauen. Und so ist das hier auch mit diesen beiden Häusern. Und deswegen müssen wir jetzt in einem zweiten Schritt fragen, was ist der Unterschied? Warum ist ihr Ende so grundverschieden? Also erstens haben wir gefragt, was ist gleich? Und jetzt fragen wir zweitens, was ist unterschiedlich? Also halten wir nochmal fest, die beiden Häuser sind zum Verwechseln ähnlich. Die Unterschiede sind nicht offensichtlich. Und doch sind die einen offenbar echte Christen und die anderen Scheinchristen. Die anderen gelten als Christen, die halten sich für Christen. Erst der Sturm, erst das Gericht Gottes bringt den Unterschied offenkundig an den Tag. Vorher sah man es nicht. Aber was der Sturm entlarvt, das ist vorher schon da. Das wäre vorher auch schon erkennbar gewesen. Das hätten die Betroffenen vorher auch schon wissen können. Das sieht man vielleicht nicht von außen. Das ist vielleicht nicht für andere erkennbar, aber wenn wir unser Leben dem Licht der Bibel, dem Licht der Bergpredigt aussetzen, dann können wir es sehen. Und die Frage ist, worin unterscheiden sich nun diese beiden Lebenshäuser? Sie unterscheiden sich zum einen in dem Fundament. Sie haben ein anderes Fundament. Der eine hat eine stabile Grundlage, einen Felsen, und der andere lebt gewissermaßen auf einem Pulverfass. Er lebt auf Sand. Ein naiver Betrachter an einem sonnigen Tag könnte sagen, was macht das schon? Hauptsache, die Mauern sind solide. Hauptsache, die Wärmedämmung stimmt. Hauptsache, die Türen sind verschließbar. Aber jeder vernünftige Mensch weiß, das Fundament entscheidet über die Standfestigkeit. Das Fundament entscheidet über die Sicherheit. Das hat vor einigen Jahren jemand ganz schmerzhaft erfahren müssen. Er war wohl nicht besonders praktisch veranlagt. Er kauft ein Häuschen mit einem Anbau dran. Er wollte das renovieren. Aber der Anbau hat einen ganz starken Riss in der Wand. Und der Architekt, der sagt ihm, ach, das macht nichts, das ist nicht so schlimm, Sie sollten das nicht überbewerten. Nun, er ließ sich das als Laie sagen. Und er war erstmal beruhigt. Das änderte sich blitzartig, als er kurze Zeit später beim Ausschachten folgende Entdeckung machte. 3 Steinlagen unter der Erdoberfläche kam plötzlich kein fester Boden mehr. Sondern was lag da drunter? Ein bisschen Schotter. Ein bisschen Schotter. Und das konnte ja nicht gut gehen, da musste es ja Risse geben. Ein bisschen Schotter oder Sand, das ist kein Fundament, das ist eine Fallgrube. Das ist ein Dauerrisiko. Das ist ein Unsicherheitsfaktor hoch 10, wenn er das nur eher entdeckt hätte. Auf welchem Fundament steht Ihr Lebenshaus? Auf welchem Fundament? Jesus sagt, wer diese meine Rede hört, das heißt wörtlich, wer diese meine Worte hört. Und damit meint er einmal die Worte der Bergpredigt, aber er meint auch die gesamte Bibel. Er meint alles, wohinter er sich gestellt hat mit seiner Autorität, und das ist die gesamte Bibel. Wer sich auf Jesus und die Bibel verlässt, wer sich daran hält, der baut auf Fels, heißt das. Der hat ein Fundament. Wer Gottes Wort hört und tut, ist klug und baut sein Leben gut. Und wer sich nicht auf Jesus und nicht auf die Bibel verlässt, sondern auf menschliche Weisheit, auf eigene Ideen, der baut auf Sand. Und die Risse in seinem Leben werden auf Dauer immer größer, immer größer. Der hat eine Fallgrube statt einem Fundament. Und das ist das Problem des Scheinchristen. Der Scheinchrist geht auch in die Gemeinde in der Regel. Der Scheinchrist kennt auch ein bisschen was von der Bibel. Der Scheinchrist, der weiß auch einigermaßen, was Jesus gesagt hat. Aber er bindet sich im Letzten nicht dran. Er ordnet sich nicht der Bibel unter. Er gibt dem Wort Gottes nicht die oberste Priorität. Der Scheinchrist sagt, die Bibel ist mir ein wertvoller Gesprächspartner, aber sie hat nicht das letzte Wort. Und das hat ja Jesus gerade den Pharisäern immer wieder vorgehalten. Er sagt, ihr kennt Gottes Wort zum Teil auswendig, aber ihr lasst es nicht allein gelten. Ihr gesteht ihm nicht die letzte Autorität zu, sondern ihr vermischt Gottes Wort mit euren ausgedachten menschlichen Traditionen, ihr vermischt eure Gedanken mit Gottes Gedanken und darum baut ihr auf Sand. Und jetzt die Frage, die jeder von uns sich stellen muss, wie steht es um mein Fundament? Baue ich auf Fels oder baue ich auf Sand? Verlassen Sie sich in letzter Instanz auf die Bibel? In letzter Instanz? Oder auf etwas anderes? Bauen Sie Ihr Leben nach Gottes Plan oder nach Ihrem eigenen Bauplan? Drehen Sie sich in erster Linie um sich selbst und um andere Menschen oder wollen Sie sich in erster Linie um Gott drehen? Auf welchem Fundament steht Ihr Leben? Also, das ist der eine Unterschied zwischen diesen beiden Häusern, zwischen Christ und Scheinchrist. Sie haben ein anderes Fundament. Und dann kommt ein weiterer Unterschied in den Blick, der betrifft die Bauweise. Jesus sagt, der eine ist klug und der andere ist dumm, töricht. Und wer die Bibel kennt, der weiß, das ist nicht eine Frage der angeborenen Intelligenz oder der erworbenen Ausbildung, sondern wir müssen fragen, worin liegt die Klugheit des Klugen und die Dummheit des Dummen? Die Antwort bekommen wir von Jesus selbst. Denn Jesus hat dieses Hausbeispiel in einer anderen Situation nochmal erzählt. Das können Sie zu Hause mal nachlesen in Lukas 6, Vers 48 und 49. Das ist eine Kurzfassung. Und da hat Jesus nochmal eine kleine Erklärung eingebaut. Er hat gesagt in Lukas 6, Vers 48, der Kluge grub tief und legte den Grund auf Fels. Und der Dumme baute einfach auf die Erde, ohne Grund zu legen. Das ist der Unterschied. Der kluge Bauherr geht gründlich vor. Der dumme Bauherr baut sein Lebenshaus oberflächlich. Der eine geht den schweren Weg und der andere den leichten. Was macht der Kluge, der Gründliche? Der sucht Hilfe beim Architekten. Der lässt sich gründlich beraten. Der geht den Dingen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Grund. Der achtet auch auf die Einzelheiten. Der geht den Dingen nach. Der kniet sich rein. Der nimmt das ernst. Der wird vielleicht von den anderen als ein bisschen zu übertrieben oder eng oder ja etwas fanatisch bezeichnet, aber er informiert sich auch über mögliche Gefahrenquellen. Läuft da möglicherweise ein Fluss unter meinem Bauplatz entlang? Das macht der Kluge. Um es ohne Bild zu sagen, der Kluge lässt sich von Jesus belehren. Der Kluge hat Jesus als seinen Chefarchitekten. Der Kluge nimmt die Bibel ganz ernst. Der will sie immer besser verstehen. Auch die Einzelheiten der Bibel will er immer besser verstehen. Das ist ihm ein Herzensanliegen. Der Kluge will Gott so gut wie möglich kennenlernen, seinen Willen kennenlernen, sein Leben nach ihm ausrichten. Und der Dumme? Der macht genau das Gegenteil. Der oberflächliche, der leichte Weg, das ist sein Ding. Er ist ein Pragmatiker. Er sagt, Hauptsache schnelle Ergebnisse, Hauptsache es geschieht etwas, Hauptsache es ist etwas zu sehen. Notfalls gehe ich den Weg des geringsten Widerstandes und wenn ich mit Kompromissen schneller zum Ziel komme, dann mache ich eben Kompromisse. Und auf den ersten Blick klappt das auch. Sie müssen wissen, in Israel, da kann es während der Trockenzeit durchaus sein, dass der Sand steinhart wird. Während der Trockenzeit. Der Sand wird steinhart. Warum soll ich Fundamente graben, wenn der Sand steinhart wird? Ist doch nicht nötig. Bauen wir lieber gleich in die Höhe, sparen wir Kosten und Zeit und schon ist das Häuschen fertig. Wie das ausgeht, wissen wir. Ohne Bild gesagt, der Dumme betrachtet Jesus nicht als seinen Chefarchitekten. Der fragt Jesus nicht nach Belehrung und Führung. Der kümmert sich nicht so groß um die Bibel, schon gar nicht so um die Einzelheiten. Die Hauptsachen weiß ich ja, der Rest ergibt sich. Der Dumme, der sucht sich von Gott die Sachen raus, die ihm passen. Klar, dass Gott die Liebe ist und die Hilfe gibt, aber dass Gott heilig ist und ein zorniger Gott und absolut ernst zu nehmen und in einem rechtverstandenen Sinne zu fürchten ist, das blendet er einfach aus. Das nimmt er nicht ernst. Also, man kann den Unterschied zwischen diesen beiden Bauherren so zusammenfassen. Der Kluge beurteilt sich selbst und die Welt durch die Brille der Bibel. Der Kluge beurteilt sich selbst und die Welt durch die Brille der Bibel. Der Dumme beurteilt die Bibel nach seinen eigenen Vorstellungen und dem, was in der Welt gang und gäbe ist. Das ist der Unterschied. Betrachte ich mein Leben durch die maßgebliche Brille der Bibel oder betrachte ich die Bibel durch die maßgeblichen Vorstellungen meines Lebens? Wer hat das letzte Wort? Und das ist übrigens eine Anfrage an jede Gemeindearbeit. Was für Bauleute kommen in unserer Gemeinde eigentlich am Ende heraus? Aus unserer Kinderarbeit, aus unserer Jugendarbeit, aus unseren Bibelstunden, aus unseren Gottesdiensten? Was für Bauleute sind es, die in unserer Gemeinde heranwachsen? Helfen wir den Menschen, dass sie in die Bibel reinwachsen, dass sie lernen, sich um Gott zu drehen, auf sein Wort zu hören, wird es deutlich, dass das wirklich unser Herzensanliegen ist? Oder sollen sie sich in erster Linie wohlfühlen und Lebenshilfe bekommen? Was ist das Ziel? Natürlich soll man sich in einer lebendigen Gemeinde auch wohlfühlen. Natürlich. Es wäre traurig, wenn es nicht so wäre. Ich bin so dankbar für alles, was Gott uns hier schenkt und finde, dass man sich hier auch wirklich richtig wohlfühlen kann. Und eine bessere Lebenshilfe als den christlichen Glauben kann ich mir gar nicht vorstellen. Natürlich. Aber was ist das Hauptziel? Ist unsere Gemeindearbeit letztlich auf Gottes Ziel konzentriert oder auf menschliche Bedürfnisse? Was ist das Hauptziel? Wollen wir uns um Gott drehen oder soll Gott sich um uns drehen? Was ist das Hauptziel? Es ist schon ein paar Jahre her. Da sprach ich mit einem nachdenklichen und ehrlichen jungen Mann. Wir hatten viele Gespräche geführt. Und er sagte zu mir, ich möchte eigentlich Christ werden. Aber ganz ehrlich, und er sagte das wirklich mit Tränen in den Augen, mein Grund ist der, dass ich mir davon Lebenshilfe verspreche. Das ist mein Grund. Verstehen Sie, ich kann nicht aus Überzeugung sagen, dass ich hinter der Bibel stehe. Kann ich nicht sagen. Ich will auch nicht unbedingt Jesus gehören und ihm gehorchen. Kann ich nicht sagen. Aber wenn ich seine Lebenshilfe kriege, dann würde ich das eben irgendwie in Kauf nehmen. Sagen Sie mir, reicht das, um Christ zu werden? Und ich habe ihm behutsam gesagt, Sie wollen etwas von Jesus, aber Sie wollen nicht Jesus selbst. Das ist das Problem, verstehen Sie? Sie nehmen sein Wort notfalls in Kauf, aber Sie wollen ihm nicht mit brennendem Herzen gehorchen. Sie wollen nicht wirklich zu ihm gehören, ihm gehören. Und auf so etwas lässt Gott sich nicht ein. Und er sagte, was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich habe gesagt, bitten Sie Gott, dass er Ihre Einstellung verändert. Bitten Sie Gott, dass er Ihr stolzes Herz beugt. Geben Sie nicht auf, bleiben Sie dran, lesen Sie weiter in der Bibel, kommen Sie in die Gottesdienste, bis Sie wirklich überzeugt sind. Ich werde für Sie beten. Ich stehe auch immer bereit, um mit Ihnen zu reden und auf alle Ihre Fragen zu versuchen, so gut wie möglich zu antworten. Aber nur Gott kann Ihr Herz verändern. Bleiben Sie dran. Verstehen Sie, dieser Mann, der hat ganz glasklar den Unterschied erfasst, um den es Jesus hier geht. Der törichte Bauherr ist mehr interessiert an den Nebenprodukten des Glaubens als an seiner eigentlichen Frucht. An den Nebenprodukten des Glaubens. Er will in erster Linie Lebenshilfe und Lebenserleichterung, aber er ist wenig daran interessiert, Gott zu gefallen und Gott zu dienen und ihm zu gehören. Er kümmert sich wenig um Gottes Gebote, er kümmert sich wenig um Gottes Ehre, er kümmert sich wenig um Gottes Wort. Und das ist die Frage, worum dreht sich Ihr Leben? Was wollen Sie von Gott? Wem wollen Sie dienen? Das ist der letzte große Unterschied, den wir zwischen diesen beiden Häusern entdecken. Am Ende gibt es zwei ganz verschiedene Resultate. Wir hatten gesehen, sie haben ein unterschiedliches Fundament, sie haben eine unterschiedliche Bauweise, töricht oder klug, und sie haben eine unterschiedliche Zukunft. In Vers 25 steht am Ende, als die Winde an das Haus stießen, fiel es nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und in Vers 27 steht am Ende, da fiel es ein und sein Fall war groß. Eine total entgegengesetzte Zukunft wartet auf diese beiden Häuser. Und damit betont Jesus am Schluss nochmal das Thema, das sich seit Matthäus 7, Vers 13 durch dieses letzte Kapitel der Bergpredigt wie ein roter Faden hindurchzieht. Ein Thema mit Variationen. Und das Thema lautet, wie wirst du bestehen in Gottes letzten Gericht? Wie wirst du bestehen? Wirst du gerettet werden oder verloren gehen? Gehst du auf dem schmalen Weg zum ewigen Leben oder auf dem breiten Weg in die ewige Verdammnis? Was ist dein Weg? Wirst du deine Ewigkeit im Himmel verbringen oder in der Hölle? In den letzten 15 Versen der Bergpredigt warnt Jesus viermal vor der Hölle. Das ist mehr als alle vier Verse. So viel nur zur Gewichtung in der Bergpredigt. In den letzten 15 Versen warnt Jesus viermal vor der Hölle. Das Ziel deines Lebens ist nicht einfach das Ende. Es wird weitergehen. Die Frage ist nur, auf welcher Seite es weitergehen wird. Und der kluge Bauherr, der baut auf dem Fels und seine Zukunft findet im Himmel statt. Und der törichte Bauherr, der baut auf Sand und seine Zukunft findet in der Hölle statt. Sein Lebenshaus geht krachen. Und das ist so tragisch. Warum? Im Augenblick, wo der Sturm kommt und im Augenblick, wo das Unwetter tobt, also in dem Moment, wo er das sichere Haus am dringendsten brauchen würde, da kracht es ein. Das ist das Tragische. Der Regen prasselt auf das Dach, der Fluss unterhöhlt den Boden, die Winde knallen an die Wände Und dann ist es passiert. Und so, sagt Jesus, wird es den Scheinchristen gehen. In dem Augenblick, wo sie den Glauben am dringendsten brauchen, werden sie merken, was ich für Glauben gehalten habe, war kein echter Glaube. Ich habe die Worte von Jesus im Munde geführt. Ich habe das alles irgendwie gewusst. Aber ich habe ihn nicht wirklich geliebt. Ich bin ihm nicht wirklich gefolgt. Mein Leben hat nicht wirklich an ihm gehangen. Wissen Sie, als der Mann da mich fragte, reicht das? Da habe ich ihm sinngemäß gesagt, wissen Sie, ich würde Sie ja gern beruhigen. Ich würde Ihnen ja gern was anderes sagen. Aber ich würde Ihnen damit doch nicht helfen. Und er hat das auch total eingesehen. Er war auch irgendwie dankbar dafür. Zum Verwechseln ähnlich sind die beiden Lebenshäuser. Zum Verwechseln ähnlich wirken Christen und Scheinchristen auf den ersten Blick. Sie haben so viel gemeinsam. Und doch wiegen die Unterschiede am Ende so schwer, dass die einen gerettet werden und die anderen verloren gehen. Und darum ist die große Frage, die Jesus mit diesem Gleichnis an Sie und an mich richtet, wozu gehört dein Lebenshaus? Wo steht dein Haus? Und woran kann ich das jetzt erkennen? Welches Fundament ich habe, welche Bauweise ich praktiziere, welche Zukunft mich erwartet? Woran kann ich das jetzt überprüfen? Es nützt mir ja nichts, wenn es erst am Ende rauskommt. Dann ist es ja zu spät. Wenn der Sturm erst mal da ist, dann kann man nicht mehr nachbessern. Und ein richtiges Fundament kann ein Normalsterblicher nicht nachträglich unter sein Haus drunter schieben. Das weiß jeder, dass das nicht geht. Aber solange die Sonne noch scheint, solange kann man notfalls noch mal neu bauen. Noch mal neu anfangen. Mit dem richtigen Fundament. Mit der richtigen Bauweise. Und dann auch mit der richtigen Zukunft. Also, was ist der springende Punkt am Ende für uns? Wozu gehört unser Lebenshaus? Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der kommt an im Himmel. Und er sagt in Vers 26, wer diese meine Worte hört und tut sie nicht. Das ist erstaunlich. Der Unterschied hier an dieser Stelle liegt nicht im Hören, sondern im Tun. Aber heißt das jetzt etwa, dass wir unsere Rettung erarbeiten können? Also nach dem Motto, je mehr einer für Gott arbeitet und schuftet und tut, umso sicherer kommt er in den Himmel. Nein! Das kann es nicht heißen, weil die ganze Bibel etwas anderes sagt. Keiner kann sich durch sein Tun den Himmel erarbeiten. Keiner und auch der Beste nicht. Das ist es nicht. Jesus hat gesagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das meint er hier nicht, dass ich durch mein Tun meine Rettung erarbeiten könnte. Ich frage nochmal, kann es also sein, dass jemand, der echt an Jesus geglaubt hat, der ihn angebetet hat als Gottes Sohn, der im Vertrauen auf seinen Kreuzestod gestorben ist, kann es sein, dass der am Ende verloren geht? Und die Heilige Schrift sagt ganz eindeutig in ihrem ganzen großen Zusammenhang und an vielen einzelnen Stellen, nein, wenn du dich an Jesus klammerst und ihm vertraust, dann wird er dich retten. Aber was ist dann gemeint? Was ist gemeint mit diesem Tun? Wer nicht tut, geht verloren und wer tut, wird gerettet. Schauen Sie, wer wirklich zu Jesus gehört, wer sich im Glauben vor ihm gebeugt hat, der wird nicht perfekt, aber sein Leben wird echt verändert durch Jesus. In dessen Leben lässt Jesus Früchte wachsen. Als Folge des Glaubens, nicht als Bedingung des Glaubens, aber als Folge. Früchte, die Jesus dem schenkt, der glaubt. Mit anderen Worten, es kann nicht sein, dass einer an Jesus wirklich glaubt und trotzdem seine Worte beständig nicht tut. Das kann nicht sein. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Da ertappt sich jemand ständig dabei, dass er lügt. Und in der Bergpredigt hat Jesus gesagt, du sollst die Wahrheit sagen. Wenn das ein Christ ist, dann wird er sich bemühen, diese Dinge in seinem Leben zu ändern und Gott um Hilfe bitten. Dann kann es passieren, dass er ab und zu wieder in den alten Fehler zurückfällt und dass ihm leid tut und dass er wieder um Verzeihung bittet. Aber es kann nicht passieren, dass er einfach fröhlich weiter lügt ohne Gewissensprobleme. Das kann nicht sein. Ein anderes Beispiel. Da ist ein Ehemann ständig dabei, zweideutige Blicke auf andere Frauen zu werfen. Und der Herr Jesus hat in der Bergpredigt deutlich gesagt, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat schon die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Und wenn das einem Christen passiert, dann wird er Jesus um Vergebung bitten und sich bemühen, es zu lassen und zu ändern. Und dann kann es passieren, dass es ihm wieder unterläuft. Natürlich. Aber sein Gewissen wird sich melden und er wird sagen, Herr, hilf mir, davon wegzukommen. Das ist der Unterschied zwischen dem Christen und dem Nichtchristen. Oder die Bergpredigt betont, wie wichtig das Beten ist. Da ist ein lang gedienter Mitarbeiter in der Gemeinde und der merkt, mein Beten wird müde, ich habe eigentlich überhaupt keine Lust, zum Gottesdienst mehr zu gehen. Wenn er wirklich Christ ist und wenn er das merkt, dann wird er Jesus um Vergebung bitten. Dann wird er sagen, Herr Jesus, du siehst, ich habe diese Probleme zurzeit. Es macht mir keine Freude mehr, im Gottesdienst zu sein. Es fällt mir so schwer, mich zum Beten aufzuraffen. Bitte hilf mir, bitte bessere das, ändere das in meinem Leben. Aber eines kann nicht sein. Wenn er wirklich Christ ist, dass er einfach so fröhlich weiterlebt, ohne Beten, ohne Bibel, ohne Gottesdienst oder das alles nur in Minimalportionen, ohne dass es ihn stört. Und er lebt fröhlich damit weiter und es ist ihm kein Problem. Das kann nicht sein. Jesus sagt, wer meine Worte hört und tut sie als Folge des Glaubens, dem Jesus dann die Früchte schenkt. Fassen wir das zusammen. Auch Christen werden immer wieder schuldig. Auch als Christen können wir sogar in schlimme Sünden fallen. Und man weiß genügend Beispiele dafür. Aber es wird Christen immer leid tun. Sie werden immer Sehnsucht haben nach Gottes Vergebung. Weil sie ja Jesus eigentlich gehorchen wollen. Sie geben sich nicht damit zufrieden, seine Worte einfach nur zu hören, sondern sie wollen ihm ja gehören und ihm dienen und ihm Freude machen. Und wohlgemerkt, Jesus sagt nicht, wer meine Worte perfekt hört und in jeder Situation fehlerlos tut, der baut auf Fels. Gut, dass er das nicht gesagt hat. Dann hätte ich keine ruhige Minute mehr. Sondern Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut. Das ist die Grundhaltung, wessen Leben davon geprägt ist, dass er mir gehorchen will, mir dienen will, mir nachfolgen will. Der baut auf Fels. Der ist klug. Und dessen Lebenshaus bleibt stehen, auch wenn der Sturm kommt. Und damit klingt die Bergpredigt aus. Auf diesem Ton. So klingt die Bergpredigt aus. Und Jesus fordert uns damit auf, uns selbst zu prüfen. Er sagt, prüfe dich selbst, schlag die Bibel auf, gehe durch die Bergpredigt durch. Ist es dir ein Herzensanliegen, so zu leben? Um Jesu Willen? Interessiert dich das überhaupt, was da steht? Hast du Hunger nach Gottes Gerechtigkeit? Willst du so leben, dass er sich darüber freuen kann? Hast du Sehnsucht nach einem reinen Herzen? Möchtest du Jesus ähnlicher werden? Willst du dich zu Jesus bekennen, auch dort, wo es dir Nachteile bringt? Sie können die ganze Bergpredigt durchgehen. Willst du seine Worte tun? Willst du dich um Gott drehen? Willst du seine Ehre suchen? Sag, was ist die Triebfeder deines Lebens? Was ist die Triebfeder? Keiner wird gerettet durch seinen eigenen Gehorsam. Keiner. Sondern allein dadurch werden wir gerettet, dass Jesus uns rettet und wir uns im Glauben an ihn klammern. Das bleibt. Uneingeschränkt. Aber wer zum Glauben an Jesus gekommen ist, und das heißt eben, wer sich Jesus als seinem Herrn und König unterworfen hat, der will nun auch seinen Willen tun. Der ist immer zwischendurch mal wieder verzweifelt und entsetzt über sich selbst. Das wird Ihnen wahrscheinlich nicht anders gehen als mir. Aber es wird ihm leid tun. Er wird damit zu Jesus kommen und er wird sagen, Herr, verändere das. Bitte verändere das noch in meinem Leben. Der baut auf Fels. Ein englischer Ausleger hat geschrieben, der Echtheitstest für den Glauben besteht darin, ob er Gehorsam hervorbringt. Und Jesus fordert nicht sündlose Vollkommenheit, aber er verlangt von uns unbedingte Bereitschaft zur Hingabe. Der Echtheitstest für den Glauben besteht also in gewisser Hinsicht im Gehorsam zu Jesus. Nochmal, nur der Glaube rettet. Aber wer im Glauben lebt, bei dem wird auch durch alle Brechungen hindurch und durch alle biografischen Nebenstrecken, die jeder von uns an bestimmten Stellen gehen mag. Aber der wird im Gehorsam letztlich wachsen. Und zwar nicht, weil unser Glaube so stark ist, sondern weil der Herr Jesus uns das schenken will und weil er stark in unserem Leben wirken will. Das hat er versprochen. Wer meine Worte hört und tut, Dessen Haus ist auf Fels gegründet. Und wer meine Worte hört und tut sie nicht, dessen Haus wird am Ende einfallen und der Fall wird groß sein, weil das Gericht Gottes endgültig und schrecklich ist. Und deswegen die große Frage, wohin gehört ihr Lebenshaus? Auf welchem Fundament stehst du? Wie steht es um deine Verbindung zu dem Herrn Jesus Christus? Eines Tages, da werden wir Jesus gegenüberstehen. Und dann ist offensichtlich für jeden die Entscheidung gefallen. Heute haben wir noch Zeit, uns selbst zu prüfen. Und ich kenne ja nicht ihr Herz und sie nicht meins. Aber wenn diese Prüfung bei einem aus unseren Reihen ergeben sollte, dass sein Lebenshaus heute noch auf Sand steht, dann bittet Jesus den durch diesen Bibeltext, bau neu. Bau neu, warte nicht, bis der Sturm kommt. Egal, wie alt du geworden bist mit deinem Haus auf Sand. Egal, wie gut du dich eingerichtet hast in deinem dir vertrauten Leben. Zieh aus. Zieh aus deinem selbstbestimmten Leben, fromm getüncht. Du brauchst ein neues Fundament. Du brauchst ein neues Haus. Du brauchst einen neuen Chefarchitekten. Du brauchst Jesus. In meiner ersten Gemeinde, wo ich als junger Pfarrer war, und damit schließe ich, da gab es einen alten, ehrwürdigen Pfarrer. Dieser Pfarrer, der hatte dort 30 Jahre Dienst getan. So ein richtiges Urgestein. Und kurze Zeit vor seiner Pensionierung, da überlegte er dann, Mensch, wo soll ich hin, wenn ich nicht mehr im Pfarrhaus wohnen kann? Wir brauchen eine neue Bleibe, meine Frau und ich. Und da kam diesem alten Herrn eine kühne Idee. Das kann man wirklich nur kühn nennen. Er hat gesagt, ich baue nochmal neu. Der Pfarrer kurz vor seiner Pensionierung. Und dann suchte er einen Bauplatz, er ließ die Fundamente legen und er baute ein neues Haus auf dem Weg zur Rente. Und es ist schön geworden. Man konnte gut dort sein. Vielleicht geht es manchem ja im übertragenen Sinne so mit seinem Lebenshaus, wie meinem alten Amtsbruder mit seinem Pfarrhaus. Sie haben jahrzehntelang in ihrem alten Lebenshaus gelebt. Es ist vielleicht ehrwürdig wie ein altes Pfarrhaus. Und vielleicht wird ihnen klar, ich kann hier nicht mehr bleiben. Es wird nicht auf Dauer eine Lösung sein. Es wird dem Sturm nicht trotzen. Mein Haus steht auf Sand. Ich brauche ein neues Fundament, ein neues Lebenshaus. Ich muss ausziehen. Aber wohin? Wenden Sie sich an Jesus. Sagen Sie es ihm. Und Sie werden merken, Jesus lässt Sie nicht im Regen stehen. Jesus lässt Sie nicht in diesem reißenden Fluss ertrinken, von dem auch dieser Text spricht. Jesus lässt es nicht zu, dass der Wind sie umbläst, sondern Jesus baut ihnen ein neues Haus. Ein Haus, das jeden Sturm übersteht. Er, Jesus selbst, wird es ihnen bauen und schenken. Und er wird sie dann bewahren und führen und schützen in diesem Haus, bis sie einmal ganz bei ihm zu Hause sind, in seinem ewigen Reich. Er ist der Herr und er kennt die Seinen und er hat versprochen, sich immer um uns zu kümmern. Amen.